Die Radio Wissen. Update.
Da haben wir natürlich gesagt, damit ist Herr Erdogan Mitarbeiter des Monats bei Extra 3.
Andreas Lange, Redaktionsleiter von Extra 3, freut sich über die Aufmerksamkeit für seine Satire-Sendung. Verantwortlich dafür ist der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan. Der fand ein Video über sich aus der NDR-Sendung offenbar gar nicht lustig. Das türkische Außenministerium in Ankara hat deshalb den deutschen Botschafter einbestellt. Erdogan und das Satire-Video aus Deutschland, eins unserer Themen hier im Update bei D-Radio Wissen mit Peter Neuhaus.
Update.
Diplomatischer Ärger wegen Nena, sozusagen. Die Satire-Sendung Extra 3 des Norddeutschen Rundfunks hat jetzt die volle Aufmerksamkeit. Sie hat einen Nena-Song umgetextet, um sich damit über den türkischen Präsidenten Erdogan lustig zu machen.
Die Zeit ist reif für sein großosmanisches Reich.
Gar nicht zum Lachen findet die türkische Regierung das weniger als 2 Minuten lange Video, das vor knapp 2 Wochen im öffentlich-rechtlichen Fernsehen lief. Deshalb musste sich der deutsche Botschafter Martin Erdmann rechtfertigen. Nach ARD-Informationen wurde er schon vor einer Woche ins türkische Außenministerium zitiert. Ein Mitarbeiter des Ministeriums hat Spiegel Online gesagt, dass der Beitrag Erdogan herabsetze, das sei nicht zu akzeptieren. Angeblich verlangte Erdogan, dass das Video gelöscht wird. Für die Macher der Sendung Extra 3 ein Volltreffer. Redaktionsleiter Andreas Lange freut sich darüber, dass jetzt alle über die Satire-Sendung sprechen. Er will aber den ernsten Hintergrund des Videos nicht aus den Augen verlieren.
Der Song ist lustig, der Song ist unterhaltsam, aber er hat natürlich auch einen journalistisch-inhaltlichen Kern. Und wir beschäftigen uns da mit den Vorkommnissen der vergangenen Monate in der Türkei, mit der Politik von Herrn Erdogan, mit den Repressalien gegen Journalisten, mit der Situation der Opposition und der Kurden. Das ist ja alles leider nicht so schön.
Zur Pressefreiheit heißt es in dem Satire-Song zum Beispiel, ein Journalist, der irgendwas verfasst, was Erdogan nicht passt, ist morgen schon im Knast. Vor kurzem hat in der Türkei der umstrittene Prozess gegen den Chefredakteur und den Leiter des Hauptstadtbüros der Zeitung Cumhuriyet angefangen. Den beiden Journalisten wird Spionage vorgeworfen und dass sie Terroristen unterstützen. Ihnen droht lebenslange Haft. Erdogan hatte persönlich Strafanzeige gestellt. Hintergrund des Prozesses ist, dass Cumhuriyet über angebliche Waffenlieferungen der Türkei an syrische Extremisten berichtet hatte. Auch das hatte indirekt zu Verstimmungen auf diplomatischer Ebene geführt, weil zum Beispiel der britische Generalkonsul und auch der deutsche Botschafter beim Prozess dabei waren, um sich ein Bild von dem Verfahren zu machen. Erdogan selbst kritisierte das deutlich, in Zukunft ist die Öffentlichkeit von dem Prozess ausgeschlossen. Dass die türkische Regierung offenbar auch Einfluss auf deutsche Medien nehmen will, kritisiert unter anderem der Deutsche Journalistenverband. Der DJV-Vorsitzende Frank Überall sagte, Erdogan habe wohl die Bodenhaftung verloren.
Ich kann es wirklich überhaupt nicht nachvollziehen, warum er zu diesem starken Mittel gegriffen hat. Und ich glaube, da steht auch ein ganz starkes Missverständnis hinter. ARD, das ist öffentlich-rechtlich, das ist nicht Staatsfunk. Das heißt, wir lassen uns natürlich als Journalistinnen und Journalisten auch bei den öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten nicht von unserer Regierung reinreden, dann auch ganz bestimmt nicht von einer fremden Regierung.
Der Extra-3-Redaktion gratulierte der DJV-Vorsitzende. Wenn Erdogan wegen einer Satire den deutschen Botschafter in den Senkel stelle, dann hätten die Macher ins Schwarze getroffen. Inzwischen ist auch eine Version des Videos mit englischen Untertiteln im Netz. Die Aufrufzahlen schießen nach oben. Wer sich aus dem Satire-Streit öffentlich raushält, ist das Auswärtige Amt. Von da kommt bisher kein Kommentar dazu, dass der deutsche Botschafter wegen der knapp 2 Minuten Erdogan-Satire einbestellt wurde. Politiker verschiedener Parteien werden dagegen deutlich. Nils Annen von der SPD sagte, Erdogan fehle der Sinn für Humor. Er liege falsch, wenn er glaube, der Botschafter könne darüber mitsprechen, was deutsche Sender zu senden haben. Jürgen Hart von der CDU sagte, die Reaktion auf die Satire zeige, wie weit die Türkei noch von einer EU-Mitgliedschaft entfernt sei. Oppositionspolitiker von Grünen und Linken kritisieren auch die Bundesregierung. Sie müsse Stellung zu den Vorgängen nehmen.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Der diplomatische Protest der Türkei gegen das Satire-Video hat im Netz für noch mehr Spott gesorgt. Bei Twitter war die Humorfreiheit des türkischen Präsidenten eines der Top-Themen heute. Robert Bongen zum Beispiel meint, was hat der deutsche Botschafter Erdogan geantwortet? 3 Milliarden und ihr könnt auch so ein geiles Satire-Magazin wie Extra 3 haben. Tim Menke meint trocken, scheißfreie Presse, in der Türkei wäre das nicht passiert. Es gibt aber auch kritische Kommentare. Sven Lehmann findet, empörender als der Angriff von Erdogan auf die Pressefreiheit ist doch, dass die Bundesregierung das nicht scharf zurückweist. Nur wenige Kommentare können Erdogans Reaktion verstehen. Kommt daher meint, was für den einen Pressefreiheit ist, ist für den anderen ein Angriff auf seine Persönlichkeit. Hier geht es nicht um sachliche Fakten und Berichte, sondern eher Schutz. Da sind mehr kulturelle Unterschiede im Spiel als Pressefreiheit.
Was sonst noch wichtig war?
Die Entführung eines ägyptischen Flugzeugs hat heute über Stunden viel Aufmerksamkeit erregt. Sie ist ohne Tote und Verletzte zu Ende gegangen. Der Airbus der Fluglinie Egypt Air war am Morgen auf einem Inlandsflug entführt worden. Er landete auf Verlangen des Entführers in Larnaka auf Zypern. Es folgte ein stundenlanger Nervenkrieg. Der Entführer ließ zwar relativ schnell die meisten der 55 Passagiere gehen, 7 Geiseln hatte der Ägypter aber weiter in seiner Gewalt. Wolfgang Landmesser berichtet, dass der Entführer schließlich aufgegeben hat.
Zum Glück ist keinem der Passagiere oder Besatzungsmitglieder etwas zugestoßen bei dieser Entführung. Auch die letzten 7 noch festgehaltenen Geiseln konnten das Flugzeug unbeschadet verlassen. Anschließend ergab sich der Entführer der Polizei. Im Fernsehen war zu sehen, wie er die Maschine mit erhobenen Händen verließ und die Polizei ihn dann festnahm. Es ist vorbei, twitterte das zyprische Außenministerium.
Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Der Entführer wollte Medienberichten zufolge mit seiner Ex-Frau sprechen, die auf Zypern lebt. Laut einem Brief, den der Mann aus dem Fenster des Flugzeugs geworfen hat, forderte er auch Asyl in Europa. Der Entführer drohte zwischenzeitlich damit, einen Sprengstoffgürtel zu zünden. Inzwischen hat sich aber herausgestellt, dass es sich um eine Attrappe handelte. Nach dem Zugunglück vor 2 Monaten in Bad Aibling geht auch die Staatsanwaltschaft davon aus, dass der Fahrdienstleiter Fehler gemacht hat. Sie prüft, ob der Fahrdienstleiter die Anlage falsch bedient hat, als er einen Notruf absetzte. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann hatte der Bild-Zeitung gesagt, dass das Unglück allein auf 2 Fehler des Mannes zurückzuführen sei. Er habe zuerst die eingleisige Strecke für 2 Züge freigegeben. Als er dann einen Warnfunkspruch an beide Lokführer schicken wollte, habe er versehentlich eine falsche Taste gedrückt, sodass die Warnung zu spät bei den Lokführern ankam. Am 9. Februar waren in Bad Aibling 2 Regionalzüge frontal zusammengestoßen. 11 Menschen kamen ums Leben. Trauer um Roger Cicero.
Kein Boss und kein Actionheld, kein Staat und kein Mafiageld, Frauen regieren die Welt.
Mit diesem Song nahm der Jazzsänger 2007 für Deutschland am Eurovision Song Contest teil. Vergangene Woche ist Roger Cicero überraschend im Alter von 45 Jahren gestorben. Das hat sein Management heute bestätigt. Demnach starb er an den Folgen eines Schlaganfalls kurz nach einem Fernsehauftritt. Roger Cicero hatte im vergangenen Jahr Konzerte aus gesundheitlichen Gründen abgesagt. Die ausverkaufte Tour sollte jetzt fortgesetzt werden.
Was noch wichtig wird.
Die deutsche Fußballnationalmannschaft will es nach der Niederlage vom Samstag gegen England heute besser machen. In München trifft sie auf Italien. Bundestrainer Joachim Löw erwartet ein schweres Spiel.
Sie können verschiedene Systeme eigentlich auch spielen, abrufen. Sie wechseln viel und sie spielen natürlich auch mittlerweile einen wahnsinnig schnellen Fußball nach vorne.
Die Partie gegen Italien fängt um 20.45 Uhr an, live zu sehen im Ersten. Es ist das letzte Testspiel der Nationalmannschaft, bevor Löw seinen vorläufigen Kader für die EM in Frankreich nominiert. Und noch eine Zahl, das 50. Länderspiel steht an, und zwar für Mario Götze, den der Bundestrainer gegen Italien auf jeden Fall einsetzen will.
Und sonst in der Welt?
Übernachten wie in der Kaserne und medizinisch behandelt werden wie im Lazarett. Das ist in China ganz normal. Vor allem Menschen mit wenig Geld wählen dort eher die von der Armee betriebenen Hotels und Krankenhäuser. Damit ist jetzt aber Schluss. Die Zentrale Militärkommission gab bekannt, dass die Volksbefreiungsarmee in Zukunft keine bezahlten Dienstleistungen mehr anbietet. Innerhalb der nächsten 3 Jahre sollen Kliniken, Hotels und Bauprojekte an eine zivile Verwaltung übergeben werden. Grund sei, dass sich Militärs wieder auf das Gewinnen von Kriegen konzentrieren sollen. Mit dem Verbot der zivilen Geschäfte soll auch die Korruption in der Armee bekämpft werden. Im Mittelmeer sind nicht nur Schiffe der Küstenwachen und der EU- und NATO-Missionen unterwegs, um Flüchtlingen zu helfen. Es gibt auch eine Reihe von privaten Einsätzen. So hat jetzt das Schiff Aquarius der Initiative SOS Mediterranee 378 Menschen gerettet. Sie waren vor der libyschen Küste in Seenot geraten und stammten aus Guinea, Nigeria, Mali, der Elfenbeinküste, Kamerun, Eritrea, Ghana und Sierra Leone. Die Aquarius brach im Februar von Bremerhaven auf und hat neben der Crew ein Team von Rettungshelfern, Ärzten und einige Reporter an Bord. Der Einsatz wird durch Spenden finanziert. Daneben sind noch andere private Schiffe aus Deutschland im Mittelmeer, zum Beispiel die Sea-Watch und die Sea-Eye. Ein gigantisches Wandgemälde sorgt in Kairo für Freude und Staunen. Das Kunstwerk des franko-tunesischen Künstlers El Seed erstreckt sich über sagenhafte 50 Gebäude. Es ist in Orange, Weiß und Blau gehalten und zeigt arabische Schriftzeichen. Zu lesen sind die Worte eines koptischen Bischofs aus dem 3. Jahrhundert. Zitat: Wenn jemand das Sonnenlicht erblicken will, dann muss er sich die Augen reiben. Das Gemälde ist in einem Stadtteil entstanden, in dem vor allem die Müllsammler von Kairo leben. Die New York Times schreibt, es sei beeindruckend, dass der Künstler das Werk fertiggestellt habe, ohne von den ansonsten sehr kunstkritischen Behörden im autoritären Ägypten festgenommen worden zu sein.
Wissensnachrichten.
Das Auto als Statussymbol ist abgemeldet. Wir nutzen höchstens mal Carsharing, ansonsten fahren wir Rad, Zug, U-Bahn oder Bus. Oder wir gehen ganz einfach zu Fuß. Hört man zumindest immer wieder, dass wir da deutlich anders ticken als zum Beispiel die Generation unserer Eltern. Wissenschaftler aus den USA meinen jetzt allerdings, dass man das nicht so pauschalisieren kann. Kerstin Ruskowski aus den Wissensnachrichten. Wovon hängt das denn ab, ob wir ein Auto haben oder nicht?
Es kommt vor allem darauf an, wo wir wohnen. Ich zum Beispiel habe tatsächlich kein Auto, sondern fahre vor allem mit dem Fahrrad. Aber das liegt auch daran, dass ich in der Stadt wohne und eben nicht so darauf angewiesen bin. Das bestätigen auch die Wissenschaftler der Uni in Vermont, USA. Sie sagen nämlich, dass dieser Eindruck, dass unsere Generation und auch die nach uns sich total umweltfreundlich fortbewegen, vor allem entsteht, wenn man sich das Verhalten von 20- bis 30-Jährigen anschaut, die in große Städte mit guter Infrastruktur gezogen sind.
Und dann eben nicht unbedingt ein Auto brauchen, so wie du hier in Köln.
Genau. Die Geografen aus Vermont haben deshalb untersucht, wie das bei Jugendlichen aussieht, die so um die 16 sind, also in den USA in dem Alter, in dem man den Führerschein machen kann. Dafür haben sie sich zwei Gruppen von Jugendlichen ausgesucht. Die einen wohnten in einer Gegend, die eher städtisch geprägt war. Das heißt, da gab es eine ganz gute Anbindung mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Die anderen wohnten in einer eher ländlichen Gegend, wo man zur Schule oder auch zu Freunden nur mit dem Schulbus oder eben mit dem Auto kam. Und dabei stellten sie fest, dass eben die Jugendlichen, die auf dem Land wohnten, ziemlich fix innerhalb eines Monats nach ihrem 16. Geburtstag den Führerschein machten. Die Jugendlichen, die in der städtischeren Gegend wohnten, ließen sich dagegen nach ihrem 16. Geburtstag oft ein paar Monate Zeit, bevor sie den Führerschein machten.
Das Problem, dass man auf dem Land schlechter von A nach B kommt, betrifft aber ja nicht nur Jugendliche, die da wohnen und kein Auto haben.
Stimmt, da steckt auch so eine soziale Dimension drin. Darauf weisen auch die Wissenschaftler hin, dass nämlich in solchen Gegenden eben alle, die nicht Auto fahren können, warum auch immer, zum Beispiel weil sie alt oder arm sind, abgehängt werden sozial. Sie schlagen deshalb vor, dass Städteplaner auf dem Land ein bisschen konkretere Maßnahmen ergreifen sollten, wenn sie wollen, dass insgesamt weniger Autos benutzt werden und alle Bewohner die gleichen Möglichkeiten bekommen sollen, sich fortzubewegen.
Bessere Anbindung mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Beispiel.
Zum Beispiel, aber auch ordentliche Bürgersteige, mehr Radwege und enger miteinander verbundene Stadtteile. Was natürlich dann aber für Leute, die gerne auf dem Land leben möchten, zum Problem werden könnte, wenn es das Land in dem Sinne dann gar nicht mehr gibt.
Eine weitere neue Erkenntnis aus der Wissenschaft ist, dass wir nicht gut mit Unsicherheit klarkommen.
Sogar so schlecht, dass wir es schlimmer finden, nicht zu wissen, was kommt, als zu wissen, dass es definitiv schlimm wird. Das haben Forscher in einem Experiment mit schwachen Stromstößen nachgewiesen. Dabei wussten die Teilnehmer manchmal, dass sie geschockt wurden. Manchmal wurde das offen gelassen. Und über Hormone im Speichel, über die Pupillen und die Haut konnten die Wissenschaftler dann messen, wie hoch das Stresslevel war. Und dabei stellte sich heraus, am entspanntesten waren die Teilnehmer, wenn sie sicher keine oder wenn sie auf jeden Fall Stromstöße bekamen.
Was heißt das für den Alltag?
Ja, zum Beispiel, dass wir in einem Bewerbungsgespräch am entspanntesten sind, wenn wir wissen, dass wir den Job auf jeden Fall kriegen oder wenn wir wissen, dass wir eigentlich keine Chance haben.
Nächstes Thema. In Japan gibt es aktuell einen vermissten Fall der etwas anderen Art.
Ja, der japanischen Raumfahrtagentur ist anscheinend der Röntgensatellit Hitomi abhanden gekommen, der eigentlich letztes Wochenende anfangen sollte, Röntgenstrahlen von schwarzen Löchern und Supernova-Resten zu vermessen. Hitomi ist schon im Februar gestartet, meldet sich aber jetzt nicht mehr ordnungsgemäß zurück.
Weiß man, was da passiert ist?
Kann sein, dass Hitomi auseinandergebrochen ist. Ein US-Raumfahrtzentrum hat auf dem Radar 5 separate Objekte gemessen, da wo eigentlich Hitomi sein sollte. Die japanische Raumfahrtagentur hat aber noch nicht aufgegeben. Sie versucht noch immer, die Kommunikation mit der Sonde wiederherzustellen.
Die Wissensnachrichten von Kerstin Ruskowski. Vielen Dank.
Wetter.
Bis in den Abend bleibt es windig und regnerisch. Und das wird auch nachts nicht viel besser. Die Temperaturen gehen dann runter auf 7 bis 2 Grad. Morgen wieder grau und nass, nur im Norden und ganz im Süden etwas netter. Im Süden immerhin bis zu 20 Grad. Auch am Donnerstag sehr durchwachsen und wechselhaft.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.